Wissenschaftlerin. Ein Podcast des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main.
Willkommen zu einer neuen Folge von Aufzeichnungen, dem Podcast des Instituts für Sozialforschung. Mein Name ist Stefan Lessenich, ich bin Direktor des IFS und heute im Gespräch mit Frieda Vogelmann. Frieda Vogelmann ist Professor für Epistemology and Theory of Science am University College Freiburg und der Philosophischen Fakultät der dortigen Albert-Ludwigs-Universität, ist aber nach wie vor eng auch der Goethe-Universität hier in Frankfurt verbunden, wo er im Jahr 2013 promoviert wurde und 2020 die Venia Legendi in Philosophie erhielt. Seine überarbeitete Habilitationsschrift wird im Suhrkamp Verlag erscheinen unter dem Titel Die Wirksamkeit des Wissens, eine politische Epistemologie. Lieber Frieda, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Du hast im vergangenen Jahr bei Reklam den Text Traditionelle und kritische Theorie von Max Horkheimer, zuerst erschienen im Jahr 1937, neu herausgegeben. Fragt sich ja erst einmal, warum? Könntest du etwas zum Entstehungshintergrund des Textes sagen und zu dessen Bedeutung für die ja erst in der Folge sogenannte kritische Theorie?
Gerne. Also zur Bedeutung des Textes, die hast du ja schon angedeutet. Wir nennen die kritische Theorie aufgrund dieses Textes kritische Theorie. Und das zeigt, dass da ein Gründungsdokument vorliegt. Jedenfalls, wenn man unter Gründungsdokument nicht versteht, einen Text, der jetzt einfach definiert, was Ziel, Methode und so weiter einer Theorie sein soll, sondern der einen ganzen Diskursraum eröffnet, in dem sich eine ganze eigentlich ja interdisziplinäre Forschungslandschaft entfalten kann. Genau so ein Gründungsdokument ist Horkheimers Text. Und vielleicht zur Entstehung nur zwei Linien, die ein bisschen zeigen, einerseits, warum der notwendig war und andererseits, dass es auch natürlich beim Zustandekommen solcher Dokumente immer Zufälle gibt. Also ich sehe den Text schon als einen Kombinationspunkt ganz vieler programmatischer Aufsätze, insbesondere von Horkheimer, die er geschrieben hat, auch auf Nachfrage aus dem Institut, wo ein großes Interesse, ja Bedürfnis herrschte, die eigene Arbeit zu definieren und einen Selbstverständigungsprozess anzustoßen, was man da eigentlich tut. Und wenn man an Texte denkt, wie die Lage der gegenwärtigen Sozialphilosophie und die Aufgabe eines Instituts für Sozialforschung, das ist die Antrittsvorlesung 1931, oder Bemerkungen über Wissenschaft und Krise, ein ganz kurzer Text von 1932, der nur deswegen so kurz ist, weil Horkheimer krank war und ihn nicht fertigstellen konnte, der aber eigentlich hätte leisten sollen, was dann später traditionelle und kritische Theorie leistet. Oder auch programmatische Aufsätze wie zum Problem der Wahrheit von 35 oder der neueste Angriff auf die Metaphysik von 37, eine Auseinandersetzung mit den logischen Positivisten. Ich glaube, das sind alles vorbereitende Aufsätze in einer Linie, die hinführen zu einem Selbstverständigungsdiskurs, in dem die Frankfurter oder die Mitglieder des Instituts für Sozialforschung versucht haben zu klären, was die Besonderheit ihrer Arbeit ausmacht. Und das wurde von Horkheimer auch erwartet, dass er sowas schreibt. Und traditionelle und kritische Theorie ist dieser Aufsatz einerseits. Andererseits ist da auch eine Menge Zufall im Spiel. Und man sieht es daran, dass der Aufsatz ganz anders geplant war, nämlich als Beitrag zu einem Heft, in dem das 70 Jahre Jubiläum der Erscheinung des ersten Bandes von Marx Kapital gefeiert werden sollte. Das war ein Plan, den Horkheimer mit Hendrik Grossmann verabredet hatte, der aber aus verschiedenen Gründen schiefging und nie zustande kommt. Trotzdem nennt Horkheimer seinen Aufsatz in späteren Briefen auch nach der Fertigstellung immer noch meinen Jubiläumsaufsatz. Und einige der Passagen, die so besonders orthodox uns heute im Ohr klingen, sind, glaube ich, genau dem geschuldet, nämlich dass da so eine Art Hommage auch stattfindet im Sinne so eines Jubiläumsaufsatzes. Aber um nochmal zurückzukommen, rezipiert wurde der Aufsatz ganz klar als Selbstverständigungsdokument und als Statement of Aims in gewisser Weise auch. Und das sieht man auch an der scharfen Kritik, die zum Teil sofort von den Institutsmitgliedern daran geübt wurde. Also ich nenne jetzt nur so ein ganz paar zufällige. Andries Sternheim findet, das würde die kritische Theorie auf Utopismus festlegen. Und Adolf Loewe beispielsweise ist das alles zu anarchistisch, weil Horkheimer nichts über die Gestalt der emanzipierten Gesellschaft sagt, von der er dort redet. Und man könnte jetzt noch eine ganze Reihe mehr solcher Kritiken aufzählen. Ich glaube, der Punkt ist, diese Kritiken kommen so schnell und auch zum Teil so scharf, weil genau verstanden wurde, dass hier der Versuch unternommen wird, zu erklären, was das Besondere an der eigenen Arbeit ist.
Dann passt das aber in jedem Fall wunderbar, denn auch aktuell steht ja hier am Institut ein Selbstverständigungsprozess an darüber, was wir hier eigentlich tun und zukünftig auch tun wollen. Und ein Jubiläum gibt es ja auch. Im langen Jahr 2023 wird das Institut sein 100-jähriges befeiern. Insofern ist jetzt auch der Anlass unseres Gesprächs passend. Was versteht denn Horkheimer dann, auch wenn er sozusagen nicht definitorisch setzen will, was kritische Theorie ist oder sein soll, was versteht denn Horkheimer unter traditioneller, was unter kritischer Theorie? Was sind die wesentlichen Kriterien der Unterscheidung?
Ja, das ist eine gute, schwierige und natürlich die zentrale Frage dieses Textes. Und ich glaube, man muss genauso vorgehen, wie du die Frage gerade angelegt hast und wie auch Horkheimer meiner Meinung nach in dem ja ziemlich schlecht gegliederten Text vorgeht, nämlich zunächst mal bestimmen, was traditionelle Theorie ist, dann die Kritik zu verstehen, die Horkheimer daran übt, um daraus die Differenzen zu entwickeln, was kritische Theorie anders macht. So verstehe ich zumindest den Aufbau und das Fortschreiten dieses Essays. Traditionelle Theorie ist zunächst einmal Theorie, wie wir sie uns vielleicht alltäglich vorstellen, nämlich der Versuch, mit möglichst kohärent zusammenhängenden Satzsystemen Wirklichkeit zu beschreiben, dabei möglichst wenige grundsätzliche Axiome zu haben und dann viel, dass wir aus diesen Axiomen ableiten können. Und das Ideal dahinter ist natürlich sowas wie die Mathematisierung. Das sieht Horkheimer als das Allgemeine, als den allgemeinen Begriff von Theorie an, der also in doppelter Weise von seinem Gegenstand und den sozialen Praktiken abgekoppelt ist. Der ist von dem Gegenstand abgekoppelt, weil sie hypothetisch funktioniert als reine Beschreibung, die sagt, wenn die Umstände so und so und so sind, dann verhält sich der Gegenstand so und so und so. Aber noch viel wichtiger, sie ist auch abgekoppelt von den sozialen Praktiken in dem Sinne, dass es zu dem traditionellen Theoriebegriff gehört, zu glauben, dass diese Inhalte der Theorie nicht abhängig sind von den sozialen Praktiken, aus denen die Theorie selbst hervorgeht. Also dass wissenschaftliche Praktiken in ihrer ganzen Kontingenz und Eingebundenheit in die Gesellschaft keine Auswirkungen auf die Inhalte der dort produzierten Theorien haben. Und hier setzt Horkheimers Kritik schon an. Er sagt, das ist eigentlich ein ideologisches Bild von Theorie, weil sie epistemisch und politisch ein falsches Bild dessen zeichnet, was Theorie ist. Epistemisch falsch ist es, weil sie eben verkennt die eigene Abhängigkeit zu der jeweiligen Gesellschaftsformation. Politisch falsch ist, weil sie verkennt, dass sie diese Gesellschaftsformation unterstützt, obwohl sie sich als interessenlose Theorie definiert. Das heißt, es gibt hier eine Affirmation der bestehenden Gesellschaft, in der die traditionelle Theorie entsteht, und es gibt eine Verschleierung der Abhängigkeit von dieser Gesellschaftsformation. Beides reklamiert Horkheimer jetzt für die kritische Theorie, wird in der kritischen Theorie überwunden. Und ich würde das in zwei Begriffen zusammenfassen. Der eine ist materialistische Selbstreflexion, der andere ist interessierte Theorie. Materialistische Selbstreflexion soll heißen, dass kritische Theorie ihre eigenen Entstehungsbedingungen mit berücksichtigen muss. Und zwar, weil sie auf die Gesellschaft als Ganzes zielt, das ist ihr Gegenstand, wie Horkheimer sagt, aber mit dieser Gesellschaft als Ganzes eben auch die wissenschaftlichen Praktiken umfasst, in denen Theorie oder Wissenschaft entsteht und damit sich selbst mitreflektieren muss. Und mir ist es wichtig, das als materialistische Selbstreflexivität zu bezeichnen, weil ich glaube, dass oft nur ein verkürztes Verständnis davon verwendet wird, nämlich dass die Forschenden ihre eigene Subjektivität im Forschungsprozess mitreflektieren müssen. Das ist sicherlich nicht falsch, aber das ist eben noch nicht alles, weil diese Subjektivität ja selbst geprägt ist von den sozialen Verhältnissen. Und Horkheimer kommt es darauf an, dass alle Arten dieser Prägung des Forschungsprozesses und der forschenden Subjektivität durch die Gesellschaft mit berücksichtigt werden müssen. Und deswegen geht es hier um eine tatsächlich sehr umfassende, materialistisch verstandene Selbstreflexivität, die die kritische Theorie auszeichnet und die dann, das könnte man jetzt durchdeklinieren, das macht Horkheimer in dem Aufsatz meiner Meinung nach, die ganzen verschiedenen Aspekte der Theorie verändert. Also beispielsweise die logische Struktur muss aufgrund dieser Selbstreflexivität eine andere sein. Der epistemische Status wird ein anderer sein. Das Verhältnis von Theorie und Praxis wird sich verändern und so weiter. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Aber das zweite für mich entscheidende Merkmal ist eben interessierte Theorie. Das heißt, kritische Theorie ist interessiert daran, die Gesellschaft so wie sie ist, zu überwinden im Hinblick auf eine emanzipierte, eine wahrhaft freie Gesellschaft. Wie die aussieht, sagt die kritische Theorie noch nicht, weil alles, was sie aus dem jetzigen Zustand sagen könnte, noch gewissermaßen befleckt ist von diesem nicht idealen Zustand und damit gar nicht wirklich fähig ist, auszumalen, wie eine emanzipierte Gesellschaft aussieht. Es gibt auch politische Gründe, dass man das vielleicht nicht am Reißbrett entwerfen sollte. Aber das Ziel steht trotzdem fest, die Überwindung der herrschenden kapitalistischen Gesellschaft zugunsten einer emanzipierten Gesellschaft und die selbstbewusste Reflexion darauf, dass dies das Ziel der Theorie ist, die also nicht verschleiert, dass sie irgendwelche Ziele verfolgt, so wie Horkheimer das der traditionellen Theorie vorwirft, sondern dieses Ziel ganz explizit mitreflektiert und in ihren eigenen Aufbau auch integriert.
Wir haben dich heute auch aus einem ganz konkreten Grund und aktuellem Anlass hier in den Aufzeichnungen. Das Institut für Sozialforschung geht nämlich zum 1. März 2022 mit einer völlig neu gestalteten Website an die Öffentlichkeit. Und auf der Startseite prangt nun unübersehbar ein Leitzitat, und zwar eine Sentenz eben aus traditionelle und kritische Theorie. Sie ist im Text in einer Fußnote versteckt und sie lautet: Die kritische Theorie erklärt, es muss nicht so sein, die Menschen können das Sein ändern, die Umstände dafür sind jetzt vorhanden. Könntest du dieses Statement vielleicht in die politische Philosophie der kritischen Theorie einordnen? Was ist gemeint vor allem mit den Umständen, die jetzt vorhanden sein, also damals vorhanden gewesen sein sollen? Ist das Teil dieser materialistischen Selbstreflexivität, die du eben genannt hast?
Ja, ganz genau. Genau so würde ich das verstehen. Ich meine, ich finde den Satz wunderschön und ich sage vielleicht nachher noch was, warum der in der Fußnote versteckt ist. Aber erstmal würde ich das genau so verstehen. Die Umstände, von denen Horkheimer hier spricht, sind, glaube ich, ganz klassisch die materialistischen Umstände und er meint hier vor allem die ökonomischen Bedingungen. Die ökonomischen Bedingungen, und das ist ja ein feststehender Topos, den später insbesondere Marcuse immer wieder stark machen wird. Die ökonomischen Bedingungen für eine emanzipierte Gesellschaft sind vorhanden. Das ist auch was, was wir heute uns täglich vor Augen halten können. Und trotzdem ist diese Gesellschaft nicht emanzipiert. Daraus folgen verschiedene Dinge, glaube ich. Erstens folgt daraus, dass es eine ungeheure Empörung eigentlich geben müsste darüber, dass wir längst in einer emanzipierten Gesellschaft leben könnten, es aber immer noch nicht tun. Und daraus folgt natürlich auch die Notwendigkeit kritischer Theorie und politischer Praxis. Zweitens folgt aber auch daraus, dass in diesen Umständen offensichtlich der politische Wille noch nicht enthalten ist, die Umstände auch zu ändern. Weil wenn dieser politische Wille als Umstand auch vorhanden wäre, dann würde sich ja tatsächlich schon etwas ändern. Und da deutet sich, glaube ich, auch schon die Aufgabe der kritischen Theorie an. Sie wird natürlich daran arbeiten müssen, diesen politischen Willen mitzuerzeugen. Jedenfalls, wenn sie interessierte Theorie ist, so wie ich das vorhin beschrieben habe. Vielleicht sage ich noch ein oder zwei Sätze zu der Fußnote.
Gerne.
Die Fußnote ist ja wie gesagt, enthält diesen schönen Satz. Gleichzeitig enthält sie auch eine wahnsinnig anspruchsvolle historische Überlegung von Horkheimer, der hier versucht, verschiedenen Epochen dominante Urteilsformen zuzuordnen, also dem Feudalismus, das kategorische Urteil, so ist es, der bürgerlichen Welt, das hypothetische Urteil, wenn A, dann B, und der kritischen Theorie als gewissermaßen Urteilsform der emanzipierten Gesellschaft, eben das, was Horkheimer Existenzialurteil nennt, die Umstände, es gibt die Umstände jetzt, um die Gesellschaft zu emanzipieren, also müssen wir das auch tun und wir können es auch tun. Diese Zuteilung versteckt er, glaube ich, aus gutem Grund in der Fußnote, weil wie man die argumentativ einholen sollte, ist mir unklar.
Ja, aber klingt gut. Letzte Frage. Wir wollten das ja kurz halten heute. Und zwar schließt es an diese zweite Dimension der interessierten Theorie, weil mich natürlich auch jetzt besonders interessieren würde, was dieses Zitat in seiner Substanz heute bedeutet und was es uns sagen kann für ein aktualisiertes Verständnis kritischer Theoriebildung, kritischer Sozialforschung und auch eben kritischer Wissenschaftspraxis. Was bedeutet dieses Zitat als Auftrag gewissermaßen für ein Institut für Sozialforschung heute?
Also ich würde das so verstehen, dass kritische Theorie die zärtlich gehandhabte Brechstange ist, um die verkanteten Verhältnisse der Gegenwart aufzuknacken. Und wenn man das so deutet, dann sieht man ganz klar, dass kritische Theorie diese Spannung zwischen Theorie und Praxis aushalten muss und nicht in eine Seite auflösen darf. Und so verstehe ich auch die Aufgabe, die ihr euch am Institut stellt. Das heißt, die Verhältnisse, die derzeit herrschen, so detailliert, liebevoll, zärtlich zu erforschen, dass sie wirklich zugleich als Verhältnisse erscheinen können, die Veränderung bedürfen und in denen aber auch Veränderung möglich ist. Und damit schafft man gewissermaßen, oder in meinen Augen schafft damit die kritische Theorie eine Beschreibung, die Veränderung herbeizwingt, ja, schon aus ihrer Beschreibung heraus. Damit ist kritische Theorie nicht selbst unbedingt schon politische Praxis. Das schiene mir ein voreiliger Kurzschluss zwischen Wissenschaft und Politik zu sein. Sie ist aber auch nie etwas, was von dieser politischen Praxis vollständig entkoppelt werden kann, weil sie immer im Hinblick auf die Ermöglichung verstanden wird und erzeugt wird. Und in diesem Spannungsfeld sehe ich kritische Theorie operieren.
Wunderbar. Zärtliche Handhabung einer Brechstange, das klingt ja fast schon nach Paradoxien moderner Sozialwissenschaft. Ich danke dir ganz herzlich, Frieda. Das waren die Aufzeichnungen der Podcast des Instituts für Sozialforschung, diesmal mit Max Horkheimer und Frieda Vogelmann. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Dankeschön.